Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Seit dieser Woche, seit dem 8. Mai 2019, gilt eine neue Regel des Weltleichtathletikverbands IAAF. Ja, und die ist ziemlich umstritten. Leichtathletinnen, die den Grenzwert von mehr als 5 Nanomol körpereigenes Testosteron pro Liter Blut überschreiten, dürfen nicht an Laufwettbewerben zwischen 400 Metern und einer Meile teilnehmen. Es sei denn, sie senken ihren natürlichen Testosteronwert mit Medikamenten. Zum Vergleich, die meisten Frauen haben weniger als 3, die meisten Männer mehr als 7 Nanomol Testosteron pro Liter im Blut. Allerdings gibt es auch innerhalb der Geschlechter Unterschiede. Den Weg für diese Regel freigemacht hat eine entsprechende Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs im Falle einer südafrikanischen Läuferin, Caster Semenya. Semenya sieht sich selbst als Frau, gilt als intersexuell und hat gemessen an dem Durchschnitt bei Frauen ungewöhnlich viel Testosteron, was laut IAAF zu einer Leistungssteigerung führt. Ja, die Regel könnte diskriminierend sein, das ist dem Gericht wohl auch selbst klar, aber es sagt, dass sie notwendig und angemessen sei, um Frauen in der Leichtathletik zu schützen. Ja, und das ist schon etwas paradox, finde ich. Mit Diskriminierung gegen Diskriminierung, mit Ungerechtigkeit gegen Ungerechtigkeit. Das Problem wird schon lange diskutiert und ist ziemlich komplex, denn es rührt ja auch an der Frage, ob eine binäre Geschlechterordnung, also Mann-Frau, überhaupt Sinn macht, eben auch im Sport. Dass diese Einteilung nicht der Realität entspricht, das hat ja nicht zuletzt unser Bundesverfassungsgericht auch bestätigt. Allerdings, eine dritte Leistungsklasse divers einzuführen, scheint angesichts der niedrigen Fallzahlen von intersexuellen Sportlerinnen und Sportlern und der fließenden Übergänge zwischen den Geschlechtern auch nicht sinnvoll. Also, lasst uns doch mal generell Gedanken machen. Wie sieht es aktuell im Leistungssport in Sachen Geschlechtergerechtigkeit aus? Und könnten und sollten wir Leistungsklassen im Sport verändern, damit Wettbewerbe für alle gerechter werden? Und wenn ja, wie? Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Willkommen im Hörsaal.
Erst seit den Olympischen Spielen im Jahr 2000 müssen Frauen kein Weiblichkeitszertifikat mehr vorlegen, wenn sie bei internationalen Wettkämpfen antreten. Nur die Tatsache, dass es keine obligatorischen Geschlechtertests mehr gibt, bedeutet nicht, dass es diese Form des Testing heute nicht mehr gibt. Die Geschichte der Geschlechtertests zeigt, dass eine eindeutige Grenzziehung zwischen Männer- und Frauenkörpern eigentlich gar nicht möglich ist. Die Geschlechtervorstellung im Sport ist nicht Spiegelbild von irgendwas Natürlichem. Die Entstehung der Leistungsklasse Geschlecht steht in unmittelbarem Zusammenhang mit bürgerlich-westlichen und damit immer schon mit Weißsein verbundenen Geschlechternormen. Wie muss sich Sport verändern, damit er gerecht wird?
Caroline Heckemeyer haben wir heute im Vortrag. Sie ist Soziologin und Sportwissenschaftlerin und lehrt als Dozentin an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Ja, und wie ihr gerade eben schon gehört habt, hat sie die Frage nach der Leistungsklasse Geschlecht im Sport für sich schon entschieden. Sie hält nicht so viel davon. Warum, das erklärt sie uns gleich. Ja, und falls ihr jetzt denkt, boah, dieser Genderwahn schon wieder, natürlich muss man im Sport zwischen Mann und Frau trennen. Trotzdem, oder vielleicht besser noch deshalb, bleibt dran und lasst euch mal auf das Thema ein. Es ist wirklich sehr spannend, was Heckemeyer über die Geschichte der Geschlechtertests zu berichten weiß und was sie für Argumente vorbringt, warum sie glaubt, dass wir da gerade eine, ja, nicht ganz so glückliche Situation haben. Letztendlich geht es dabei ja auch um die ganz grundsätzliche Frage, wann ist eine Frau und ein Mann und was sind die Kriterien dafür? Ja, und verschiedene Ideen, wie man den Sport vielleicht gerechter machen könnte, die stellt Caroline Heckemeyer am Ende auch noch vor. Kleiner Hinweis noch, wir hatten hier auf Deutschlandfunk Nova auch noch andere Stimmen zu dem Thema im Programm. Meine Kollegin Sonja Meschkat hat zum Beispiel mit Martin Nolte darüber gesprochen, Leiter des Instituts für Sportrecht an der Deutschen Sporthochschule. Und der findet das Urteil gut. Seine Argumente, die von Caroline Heckemeyers abweichen, könnt ihr euch natürlich auch nochmal anhören. Klickt dafür einfach auf unsere Seite, da ist das Gespräch verlinkt. Ja, und bevor es losgeht, ganz kurz noch zum Vortrag selbst. Geschlecht als Leistungsklasse lautete der Titel. Gehalten hat ihn Caroline Heckemeyer am 5. Dezember 2019, also noch vor dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs, im Rahmen der Ausstellung Fertig, los! Die Geschichte von Sport und Technik im Technoseum in Mannheim. Ja, und diese Ausstellung läuft übrigens noch bis zum 10. Juni 2019. Okay. Fertig? Los.
Ja, mit meinem Vortrag heute, den ich mit dem Titel versehen habe, Geschlecht als Leistungsklasse, Gedankenstrich, Chancengleichheit für alle, Fragezeichen, möchte ich ein Thema aufgreifen, das seit einigen Jahren verstärkt diskutiert wird, sowohl in Sportorganisationen mittlerweile als auch eben im wissenschaftlichen Kontext und das Ihnen und euch vermutlich eben aus diesen medialen Debatten bekannt ist. Es geht nämlich um die sogenannten Geschlechtertests oder auch die sogenannten Geschlechterverifikationsverfahren im Sport und in diesem Zusammenhang um die Frage, wie und warum im Sport zwischen Männern und Frauen unterschieden wird, respektive warum und wieso eigentlich zwischen Männer- und Frauenwettbewerben unterschieden wird. Ausgehend von dieser letzten Frage ist es das Ziel meines Vortrags, einen kritischen Blick auf die Leistungsklasse Geschlecht zu werfen und auch auf die Regularien der IAAF, also des Internationalen Leichtathletikverbands, als auch des IOC, des Internationalen Olympischen Komitees, eben diese Regularien, die mit der Geschlechtersegregation verbunden sind und die bestimmen, welche Athletinnen in der Leistungsklasse der Frauen an den Start gehen dürfen und welche nicht. Und ich komme jetzt gleich auch noch im Laufe des Vortrags darauf zu sprechen, warum es denn eigentlich vor allen Dingen um die Leistungsklasse der Frauen geht. Ja, ich möchte dies in 4 Schritten tun. Erstens möchte ich gleich einleiten und in aller Kürze erläutern, über welchen Bereich des Sports ich eigentlich heute Abend spreche. Und ich möchte dabei kurz aufzeigen, welche Funktion der Kategorie Geschlecht im Kontext des Sports zugeschrieben wird. Ausgehend davon geht es mir zweitens um die Frage, wie im Sport Geschlechter unterschieden werden. Das heißt, ich werde auf die eben schon erwähnten Geschlechtertests zu sprechen kommen und dabei der Frage nachgehen, welche Körper werden eigentlich im Sport als Männer- oder Frauenkörper anerkannt und welche eben auch nicht. In einem dritten Schritt werde ich dann einen Blick auf die Idee der Chancengleichheit werfen, die eng damit verbunden ist, und einige Vorschläge zu alternativen Leistungsklassen diskutieren. Und auch da geht es mir um eine spezielle Frage, und die ist vielleicht auch schon im Programm aufgeschieden, nämlich die, ist es eigentlich möglich und sinnvoll, andere Leistungsklassen im Sport einzuführen, beziehungsweise macht es eventuell Sinn, die Leistungsklasse Geschlecht abzuschaffen? Und dann zu guter Letzt, viertens, möchte ich eigentlich einfach eine Reihe von Fragen aufwerfen, die ich in meiner Arbeit und auch grundsätzlich sportpolitisch interessant finde und die wir vielleicht auch anschließend noch gemeinsam diskutieren können. Ja, und damit möchte ich auch gleich einsteigen. Der Bereich des Sports, auf den sich meine Analysen insgesamt schwerpunktmäßig beziehen, das ist der Leistungs- und Wettkampfsport. Und wenn ich von Leistungs- und Wettkampfsport spreche, dann spreche ich sowohl über die Kreisliga als auch über die Bundesliga im Fußball, als auch über internationale Sportwettkämpfe. Das heißt, mir geht es wirklich darum, dass wir Wettkampf- und Leistungssport an dieser Stelle nicht auf den Spitzen- oder Hochleistungssport reduzieren. Viele von Ihnen, von euch, werden die Grundstrukturen des Wettkampfsportes vermutlich kennen und ich möchte trotzdem noch mal so ein paar zentrale Merkmale des modernen Sports kurz skizzieren. Im Wettkampfsport geht es um körperliche Best- und Höchstleistungen, die erbracht werden sollen und diese körperlichen Leistungen werden miteinander verglichen. Und dieser Vergleich führt dann wiederum dazu, dass Sieger und Siegerinnen bestimmt werden, beziehungsweise Rangordnung. Und leitend sind dabei vor allen Dingen 2 Ideen. Nämlich zum einen die Idee, dass die erbrachten körperlichen Leistungen die sogenannten natürlichen Fähigkeiten der Wettkämpfenden widerspiegeln. Und diese Idee der Natürlichkeit, die wird im Besonderen auch deutlich, wenn wir uns die Dopingregularien anschauen. Dopingregularien haben eigentlich das Ziel, eine Unterscheidung zu treffen zwischen sogenannten manipulierten Körpern und nicht manipulierten Körpern. Und der Soziologe Robert Guguzer, der hat dazu sehr spannende Dinge geschrieben, der zeigt nämlich auf, wie sich eigentlich diese Vorstellung von Natürlichkeit immer wieder verändert. Und das lässt sich sehr gut an den Dopingregularien erkennen. Eine zweite Idee, die den Leistungssport oder den Wettkampfsport bestimmt, ist die Idee, dass dieser Leistungsvergleich auf der Basis einer formalen Ausgangsgleichheit erfolgen soll. Das heißt, es soll vermieden werden, dass deutlich unterschiedlich starke, leistungsstarke Athleten und Athletinnen gegeneinander antreten, um, also das ist das Ziel, Wettkämpfe ausgangsoffen und in der Folge eben auch spannend zu halten. Und diese Idee der formalen Ausgangsgleichheit kommt von dem Soziologen Karl-Heinrich Bette. Dem einen oder anderen wird Karl-Heinrich Bette vielleicht bekannt sein. Es geht also jenseits des Natürlichkeitsprinzips um die Idee der Chancengleichheit. Und im angloamerikanischen Sprachraum redet man da häufig auch mittlerweile vom sogenannten Level Playing Field. Und mit dem Ziel, ein solches Level Playing Field herzustellen, werden im Sport Leistungsklassen unterschieden und eine zentrale Leistungsklasse ist Geschlecht. Das heißt, in den meisten Sportarten werden geschlechtergetrennte Wettbewerbe durchgeführt. Innerhalb der Leistungsklasse Geschlecht erfolgen dann weitere Differenzierungen, zum Beispiel nach Alter oder nach Gewicht. Das, denke ich, kennen Sie alle. Alter, Gewicht, Geschlecht sind sogenannte askriptive Leistungsklassen. Das heißt, sie basieren auf Vorannahmen über die Leistungsfähigkeit einer Person. Demgegenüber stehen sogenannte deskriptive Leistungsklassen. Dazu gehören zum Beispiel die ganzen Ligensysteme, Kreisliga, Bundesliga und so weiter und auch die unterschiedlichen Wettkampfniveaus. Ich kann beispielsweise nur an einer deutschen Meisterschaft in der Leichtathletik teilnehmen, wenn ich die Qualifikationsnorm geschafft habe. Sie kennen das vielleicht, dass ich eine Qualifikationsnorm schaffen muss, um mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und das sind deskriptive Leistungsklassen in diesem Sinne. In meinem heutigen Vortrag geht es nun um die Leistungsklasse Geschlecht. Und indem der Sport Geschlecht als eine zentrale Leistungsklasse etabliert, macht er eigentlich dreierlei. Nämlich erstens suggeriert er einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem einer Person zugeschriebenen Geschlecht und ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit. Und dabei gelten gemeinhin eigentlich Frauen als körperlich weniger leistungsfähig als Männer. Zweitens schafft er seitens der Wettkämpfenden die Notwendigkeit, sich eindeutig der Leistungsklasse der Männer oder der Frauen zuzuordnen. Das heißt, Geschlecht wird zur Partizipationsvoraussetzung. Eine Person kann nur als Mann oder als Frau an den Start gehen. Irgendwie eine Form von dazwischen gibt es nicht. Und was man vor allen Dingen auch in den Regularien sieht, die IAF oder auch das IOC für Transpersonen etabliert haben, ich kann auch nicht ohne weiteres einfach die Geschlechtsklasse wechseln. Auch das ist stark reguliert. Und drittens schaffen Sportorganisationen mit der Etablierung der Geschlechtersegregation die Notwendigkeit, zwischen Männern und Frauen zu unterscheiden. Das heißt, die Sportorganisationen müssen bestimmen, wer darf in der Leistungsklasse der Männer und wer in der Leistungsklasse der Frauen an den Start gehen. Das heißt, wir haben einmal das Kennzeichnende, den Leistungs- und Wettkampfsport, das Prinzip der Natürlichkeit und der Chancengleichheit und Geschlecht als Leistungsklasse, was ich jetzt in den Fokus rücke. Diese Notwendigkeit, eine klare Grenze zwischen den Geschlechtskategorien zu ziehen, der dritte Punkt, den ich eben genannt habe, hat sich in der Geschichte des Sports dann letztlich als weit schwieriger erwiesen, als dies anfänglich angenommen war. Und genau das zeigt sich an der Geschichte der sogenannten Geschlechtertests. Diese Geschlechtertests wurden in den 1960er Jahren von der IAF, also dem Internationalen Leichtathletikverband, etabliert und von Beginn an lag die Etablierung und Durchführung dieser Tests bei großen im Westen und im globalen Norden verankerten Sportorganisationen. Und ich kann jetzt nicht so einen großen Bogen schlagen und sämtliche Details dieser Geschlechtertests heute hier darlegen, aber ich möchte drei Punkte hervorheben, die ich in diesem Zusammenhang für sehr wichtig halte. Erstens mussten sich von Anfang an ausschließlich Personen diesen Geschlechtstest unterziehen, die in der Leistungsklasse der Frauen starteten. Und Grund dafür war die Annahme und die Befürchtung, Männer könnten unberechtigterweise in der Leistungsklasse der Frauen antreten und Titel, Medaillen und Ruhm absahen. Und um dies zu vermeiden, mussten alle Sportlerinnen ausnahmslos einen Geschlechtstest durchlaufen. Sie brauchten ein sogenanntes Weiblichkeitszertifikat, das war wirklich ein Bogen, wo drauf stand, dass sie die Erlaubnis haben, in der Leistungsklasse der Frauen zu starten. Und dieses Zertifikat brauchten sie, um an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Das heißt, es waren obligatorische Tests. Zweitens, und das ist ein sehr interessanter Punkt, etablierten die Sportorganisationen über die Zeit aber ganz unterschiedliche Verfahren, um eben diese Weiblichkeitsverifikation durchzuführen. Zu Beginn, gerade in den 1960er Jahren, wurde das Geschlecht mittels einer Untersuchung der äußeren Geschlechtsmerkmale beziehungsweise des äußeren Erscheinungsbildes und so weiter bestimmt. Danach wechselte man dazu, das chromosomale oder das hormonelle Geschlecht zu bestimmen. Und was ganz deutlich wird, die Kriterien, die aber herangezogen wurden, um zu sagen, die Athletin darf bei den Frauen starten oder nicht, die veränderten sich immer wieder und über die Zeit. Und das Interessante ist, dass hier schon deutlich wird, eigentlich auch eine Verbindung zu der Ausstellung hier, wo es um Sport und Technik geht. Das heißt, technische Veränderungen, gerade im Hinblick auf beispielsweise die Laborarbeit von Medizinern und Medizinerinnen, veränderte unter anderem auch das Verständnis von Geschlecht und die Art und Weise, wie einfach beispielsweise auf Hormone überhaupt geblickt werden konnte. Ja, konnte das überhaupt erhoben werden? Ja? Welche Techniken gerieten in den Fokus und bestimmten damit auch die Geschlechtsbestimmung? Unmittelbar mit diesem Wechsel der Formen der Geschlechtsbestimmung, der Weiblichkeitsverifikation, hängt dann der dritte Punkt zusammen, der in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist, nämlich, dass die Geschlechtertests vielfach zur Folge hatten, dass Athletinnen, die ihr Leben lang als Frauen Sport getrieben hatten, von jetzt auf gleich von Wettkämpfen ausgeschlossen wurden. Und ein Beispiel, was ich Ihnen in diesem Zusammenhang kurz erzählen möchte, ist das der spanischen Hürdenläuferin Maria Martínez Patiño. Und diese Hürdenläuferin startete bei den Weltmeisterschaften im Jahr 1983. Sie durchlief diesen Sextest, Geschlechtertest, erfolgreich. Das heißt, sie durfte starten und war auch erfolgreich. Ich glaube, sogar bei der Weltmeisterschaft wurde sie Silbermedaillengewinnerin. 2 Jahre später ist sie, und ich meine, es wäre eine Universiade gewesen, nach Kobe in Japan geflogen und hatte ihr Weiblichkeitszertifikat zu Hause vergessen. Sie musste also einen Test nochmal durchlaufen. Die Testform hatte sich verändert. Und was passierte war, sie bestand diesen Test nicht. Ihr wurden die Leistungen, die sie vorher erbracht hatte, aberkannt. Und sie durfte nicht länger bei den Frauen an den Start gehen. Maria Martínez Patiño klagte gegen diese Entscheidung der IAAF. Und am Ende, nach vielen Jahren, hat sie auch Recht erhalten. Wichtig ist mir allerdings an diesem Punkt zu betonen, dass eben diese Entscheidungen der Sportorganisationen für die jeweils betroffenen Athletinnen natürlich dramatisch waren. Also das bedeutete meistens das Ende der Karriere. Ja, das geht mit viel medialem Aufruhr einher, Stigmatisierung und Verunglimpfung. Das Geleistete wurde aberkannt und was immer da mitschwang, war eben auch der Verdacht des Betrugs, ja, dass sie sich als Frauen ausgegeben hätten, obwohl sie eigentlich keine waren. Und genau das hat natürlich auch gesundheitliche Folgen für die Athletin, angefangen mit Depressionen, aber es ist auch dokumentiert, dass sich Athletinnen aufgrund dessen das Leben genommen haben. Wer sich genauer für solche Geschichten und auch Hintergründe interessiert, dem kann ich einige Arbeiten empfehlen, zum Beispiel im deutschsprachigen Raum von der Soziologin Marion Müller und aus dem angloamerikanischen Raum von Ian Ritchie. Und dann gibt es eine französische Soziologin, die 2015 da ein sehr interessantes Buch geschrieben hat. Ihr Name ist Anaïs Boyon. Die Kritik, die laut wurde an diesen Testverfahren, die wurde erstmal von der IAAF nicht so sehr aufgenommen. Allerdings wurde sie zunehmend lauter. Sowohl war es Kritik von Sportlerinnen selbst als auch von AktivistInnen und schließlich auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und somit beschloss 1990 die IAAF, die verpflichtenden Geschlechtertests abzuschaffen. Das IOC hielt weit länger daran fest, nämlich bis Ende der 90er Jahre, das heißt erst seit den Olympischen Spielen im Jahr 2000, müssen Frauen kein Weiblichkeitszertifikat mehr vorlegen, wenn sie bei internationalen Wettkämpfen antreten müssen. Und wie ich jetzt gleich im Anschluss zeigen möchte, ist es aber so, dass Nur die Tatsache, dass es keine obligatorischen Sextests, Geschlechtertests mehr gibt, dass das nicht bedeutet, dass es diese Form des Testing heute nicht mehr gibt. Es gibt diese Testverfahren allerdings in anderer Form. Bevor ich jetzt aber darauf näher eingehe, ist mir zunächst wichtig festzustellen, dass die Geschichte der Geschlechtertests zeigt, wenn man das ernst nimmt, dass eine eindeutige Grenzziehung zwischen Männer- und Frauenkörpern eigentlich gar nicht möglich ist. Man könnte sogar sagen, aus einer soziologischen Perspektive, dass es sich um eine künstliche, durch Sportorganisationen notwendig gemachte Grenzziehung handelt. Eine Grenzziehung, die sich über Jahre eben immer wieder verändert. Und das Interessante ist ja gerade dadurch, dass sich diese Grenzziehung immer wieder verändert, wird eigentlich deutlich, dass die Geschlechtervorstellungen, die im Sport vorherrschen, eben nicht Spiegelbild von irgendwas Natürlichem ist, soziologisch formuliert von irgendwas Vorsozialem, sondern dass sie Resultat einer sozialen Struktur sind. Und vor diesem Hintergrund spricht die US-amerikanische Geschlechtertheoretikerin Erin Butsuwis auch in diesem Zusammenhang von einem Mythos eindeutiger Geschlechtlichkeit. Ja, auf Englisch heißt das Myth of a Discernible Sex. Und genau bei diesem Mythos, dass man irgendwie eindeutig Männer und Frauen bestimmen könnte, wenn ich jetzt bei dieser Terminologie von Butsuwis bleibe, hält der Sport bzw. halten Sportorganisationen weiterhin fest. Das heißt, nach wie vor werden Wettkämpfe in Männer und Frauen unterteilt und ich habe es eben bereits angedeutet, auch heute finden Geschlechterverifikationsverfahren im Sport statt. Allerdings eben in anderer Form, als dies vor dem Jahr 2000 der Fall war. Wichtig ist anzumerken, dass sich die IAF und das IOC auch nach dieser Abschaffung der obligatorischen Geschlechterverifikationsverfahren, dass sie weiterhin an Testverfahren festhielten, und zwar, dass sie sich vorbehielten, Athletinnen im Verdachtsfall zu testen. Ja? Das galt auch zwischen 2000 und dann dem Jahr 2011. Und das Jahr 2011 ist insofern wichtig, als dass dort erstmals wieder konkrete Regularien etabliert wurden, und zwar nach 2 Jahren nach dem Sieg der südafrikanischen 800-Meter-Läuferin Caster Semenya. Und ich vermute, dass viele von Ihnen sich daran erinnern oder einfach nur, um das Ganze nochmal so präsent zu haben, Caster Semenya gewann im August 2009 bei der Leichtathletik-WM in Berlin das 800-Meter-Finale der Frauen. Und nach ihrem Gewinn ordnete die IAF ein Geschlechterverifikationsverfahren an und suspendierte die Athletin von Wettkämpfen. Und all das ist sehr breit durch die Presse gegangen. Die Berichterstattung war vielfach diffamierend und stigmatisierend. Und vor allen Dingen war halt kennzeichnend, dass niemand mehr über die Leistung der Athletin gesprochen hat oder geschrieben hat, sondern dass es allein um ihr Geschlecht ging, ihren Körper und darüber hinaus über sehr intime Details ihres Lebens. Mir geht es jetzt aber weniger um die Frage, wie das Ganze medial aufbereitet worden ist, sondern mir geht es im Folgenden um die eben im Jahr 2011 etablierten Regularien, und es gibt da schon wieder 2 unterschiedliche Regularien, die von der IAF publiziert wurden. Zum einen sind das 2011 die sogenannten Hyperandrogenism Regulations, also Hyperandrogenismus-Regularien. Zum anderen sind das Regularien, die sind jetzt gerade im November, das heißt vor wenigen Wochen, in Kraft getreten, und die heißen auf Englisch Eligibility Regulations for the Female Classification. Und ich weiß nicht, wie firm Sie mit dieser ganzen Debatte sind. Diese Regularien, diese erste Variante 2011 wurde etabliert. Im Sommer 2014 wurde auf der Grundlage dieser Regularien die indische Sprinterin Dyuti Chand suspendiert, mit der Begründung, sie habe einen zu hohen Testosterongehalt für eine Frau. Sie dürfe nicht länger in der Leistungsklasse der Frauen starten. Dyuti Chand hat das nicht auf sich sitzen gelassen. Sie ist damit an die Öffentlichkeit gegangen, hat auch berichtet, dass sie ohne ihr Wissen medizinischen Untersuchungen unterzogen wurde. Ihr wurde gesagt, das sind Tests, sportmedizinische Tests. Sie ist aber nicht aufgeklärt worden darüber, dass es eigentlich um eine Geschlechterverifikation ging. Sie ist dann vor den Internationalen Sportgerichtshof gegangen und hat dort geklagt gegen die Regularien. Und sie hat Recht bekommen, zumindest teilweise Recht. Diese Hyperandrogenismus-Regularien sind ausgesetzt worden im Sommer 2015. Und die IAF hat in der Zeit dann die Möglichkeit bekommen, innerhalb von 2 Jahren quasi die Regeln neu zu begründen, neu aufzulegen. Und die IAF hat die Möglichkeit erhalten, darüber hinaus eben noch Studien durchzuführen, die den Zusammenhang zwischen Testosteron und Leistungsfähigkeit nachweisen sollte. Ich kann jetzt im Rahmen dieses Vortrags nicht da en Detail drauf eingehen. Wir können da gerne im Anschluss drüber sprechen. Das ist passiert, das heißt, diese Studie wurde veröffentlicht und jetzt eben auf der Grundlage dieser Studie die Regularien, die jetzt in Kraft treten. Wichtig ist, egal ob es sich um die erste Variante oder die zweite handelt, beide Regularien haben die Funktion, nach wie vor und erneut zu bestimmen, wer in der Leistungsklasse der Frauen an den Start gehen darf und wer nicht. Und auch hier möchte ich einfach 3 Aspekte herausstellen, die ich in diesem Zusammenhang interessant finde und die aus meiner Perspektive verdeutlichen, dass auch die aktuellen Regularien eben in dieser Tradition der Geschlechterverifikation stehen. Und ein erster Punkt, der in diesem Zusammenhang interessant ist und auch auffällig ist, ist die Rhetorik der Sportorganisationen, die sich in den neuen Regularien sehr deutlich verändert hat. Die Sportorganisationen, also insbesondere die IAF, distanziert sich von früheren Verfahren der Geschlechterverifikation. Und egal ob IAF oder IOC, die Organisationen bemühen sich zudem um ein an Menschenrechts- und Inklusionsdiskursen orientiertes Vokabular. Anstatt von Geschlechterverifikation zu sprechen, sprechen die Organisationen jetzt von Eligibility Regulations, das heißt von Regularien der Teilnahmeberechtigung. Ja, es geht also nicht mehr irgendwie um eine Rhetorik, die den Betrug nahelegt oder den Ausschluss nahelegt, sondern es geht ja irgendwie um Teilnahmeberechtigungsregularien. Ferner konstatiert die IAF in eben diesen Regularien, ich habe Ihnen die Zitate mitgebracht, zum einen, the IAAF respects the dignity of all individuals. Oder ein weiteres Zitat, das Sie auch auf der Folie finden, the IAAF wishes the sport of athletics to be as inclusive as possible and to encourage and provide a clear path to participation in the sports for all. Also Sie merken, das ist im Grunde genommen so eine Idee von, wir wollen doch, dass alle dabei sind. Zudem stellt die IAF fest, in no way are these regulations intended as any kind of judgment on or questioning of the sex or the gender identity of any athlete. Was sich hier in meiner Perspektive spiegelt, ist der Versuch, dem Vorwurf der Geschlechterdiskriminierung zu entkommen. Die IAF positioniert sich also als eine inklusiv denkende Organisation. Eben dieser Grundsatz steht jedoch im Kontrast zu dem eigentlichen Anliegen der Regularien, nämlich der Bestimmung, ob es einer Athletin erlaubt ist, in der Leistungsklasse der Frauen an den Start zu gehen oder eben auch nicht. Die IAF verweist dabei auf das Prinzip der Chancengleichheit. Es sollen faire Wettkämpfe innerhalb der Leistungsklasse der Frauen ermöglicht werden und es soll sichergestellt werden, dass Frauen an für sie bedeutsamen Wettkämpfen teilnehmen können. Und was da aufscheint, ist so eine Art paternalistische Schutzrhetorik, die man in den Regularien immer wieder findet. Das heißt, diese Idee von Frauen müssen Möglichkeiten im Sport bekommen, überhaupt teilzunehmen. Wenn wir die Leistungsklasse Geschlecht nicht hätten, dann gäbe es Frauen im Sport überhaupt nicht. Das Interessante dabei ist allerdings, welchen Frauen gebührt eigentlich dieser Schutz der IAF? Und wenn man da genauer hinguckt, dann zeigt sich eben, es geht nicht darum, Frauen per se zu schützen, sondern im Kern eigentlich Frauen die Teilnahme zu ermöglichen, die den Kriterien der IAF entsprechen. Was die IAF darüber hinaus ausblendet in diesen Regularien und auch mit diesen Zitaten ist, dass nach wie vor Ausschlüsse aus der Leistungsklasse Geschlecht möglich sind Und dass diese immer gleichbedeutend sind für die Athletinnen mit einem Inzweifelziehen ihres Geschlechts. Also es ist schwer zu vermitteln, dass ich jemandem sage, du darfst nicht oder sie dürfen nicht in der Leistungsklasse der Frauen an den Start gehen, aber ich glaube trotzdem, dass sie eine Frau sind. Ja? Das, denke ich, wird sehr deutlich. Ein zweiter Punkt, der die neuen Regularien kennzeichnet, ist die Fokussierung auf Testosteron als zentrales Kriterium der Geschlechtsbestimmung. Testosteron, so die Argumentation, sei das zentrale leistungsbestimmende Merkmal im Kontext des Sports. Ob eine Athletin in der Leistungsklasse der Frauen an den Start gehen darf oder nicht, wird daher seit 2011 ausschließlich entlang ihres endogenen, also körpereigenen Testosteronlevels bestimmt. Interessant ist hier wiederum, dass die Regularien aus dem Jahr 2011 einen Grenzwert von 10 Nanomol pro Liter setzen, während die im November dieses Jahres, also jetzt kürzlich publizierten Regularien, diesen Grenzwert auf 5 Nanomol pro Liter senken. Und was wir hier jetzt also wieder erneut beobachten können, ist das, was ich zuvor am Beispiel der früheren Geschlechterverifikationsverfahren verdeutlicht habe, nämlich dass sich die Grenze zwischen der Leistungsklasse der Frauen und der Leistungsklasse der Männer erneut verschiebt, beziehungsweise dass sich die Weiblichkeitskriterien verschieben. Eine Frau, die ein im Vergleich zum Normwert für Frauen erhöhtes Testosteronlevel hat, ist in den Augen des Sports eben keine legitime Teilnehmerin in der Leistungsklasse der Frauen mehr. Sie ist, zugespitzt formuliert, zu männlich. Und das, was dort einfach passiert, ist, dass es nach wie vor diesen Link gibt, ja, zwischen Testosteron und Männlichkeit. Testosteron immer wieder diskursiv hergestellt als ein ausschließlich männliches Hormon, das der Marker für Männlichkeit ist. Und genau das wird dort deutlich. Interessant ist, dass jetzt Athletinnen aber dennoch die Teilnahme ermöglicht werden soll. Und zwar müssen sich Athletinnen wie Duty Chant oder Caster Semenya oder müssen sich einer Hormontherapie unterziehen, um ihr natürliches Testosteronlevel zu senken. Und interessant ist daran wiederum, dass in diesem Fall aber niemand Zweifel daran hat, dass das nicht diese Idee der Natürlichkeit in Frage stellen würde. Ja. Man könnte hier aber jetzt auch, wenn man das stringent durchdenkt, könnte man hier auch sagen, es ist eine Form des Doping Down. Ja. Ich muss meine Leistungsfähigkeit, das, was natürlich ist an meinem Körper, verändern. Genau auf diese Widersprüchlichkeit hat auch Duty Chant selber einmal in einem New York Times Interview hingewiesen, hat gesagt, ich bin so geboren, wie ich bin eine Frau und ich möchte als solche am Sport teilnehmen. Darüber hinaus ist es interessant, dass, wenngleich eben Testosteron als leistungsbestimmendes Merkmal erachtet wird, ein Maximalwert nur für Frauen festgelegt wird. In der Leistungsklasse der Männer ist dies nicht der Fall, wenngleich die Normwerte bei Männern ebenfalls sehr stark variieren. Da gibt es unterschiedliche medizinische Angaben, aber im Kern, was ich immer wieder finde, ist, dass der Normwert für Männer zwischen 12 Nanomol pro Liter und 30 Nanomol pro Liter liegt. Also wenn wir dort sehen, die Differenz, die dort möglich ist, ist weit größer als die bei Athletinnen. Hier wird deutlich, dass es eben nicht nur um die Herstellung einer eindeutigen Geschlechterdifferenz geht, sondern immer auch um Geschlechterhierarchie bzw. um die Vorstellung einer natürlichen männlichen Überlegenheit. Ein dritter Aspekt, den ich in diesem Zusammenhang ansprechen möchte und der für mich sehr wichtig ist, ist adressiert die Frage, wer gerät denn jetzt eigentlich unter Verdacht, keine legitime Teilnehmerin in der Leistungsklasse der Frauen zu sein, beziehungsweise welche Athletinnen sind eigentlich von diesen Regularien betroffen und wer wird ausgeschlossen? Zum einen deutet sich dabei an, dass jenseits von Testosteronwerten nach wie vor auch körperäußere Kriterien herangezogen werden. In den sogenannten Medical Guidelines der IAF werden nach wie vor Muskelmasse, Körperbehaarung und eine tiefe Stimme als Indizien für einen erhöhten Testosteronwert bei Frauen angegeben. Das heißt, wenn man das streng nimmt, dann stehen eigentlich alle Athletinnen nach wie vor unter Beobachtung, ob ihr Körper eventuell irgendwelche Anzeichen zeigt dafür, dass sie einen zu hohen Testosteronwert haben und dass dies Anlass für Verdacht gibt. Und ganz wichtig ist, was wir immer wieder sehen, ist, schon allein der Verdacht reicht aus, ja, um einfach auch öffentlich diffamiert zu werden. Zum anderen, und darauf haben in den vergangenen Jahren eine Reihe von Forschern und Forscherinnen aufmerksam gemacht, ist festzustellen, dass es sich bei den Athletinnen, deren Teilnahmeberechtigung an der Leistungsklasse der Frauen in Frage gestellt wird und die eben nicht dieser Schutzidee, ja, wir müssen die Frauen im Sport halten, die nicht unter diesen Schutz fallen, dass es sich dabei primär um schwarze Frauen, Frauen of Color und dies aus Ländern des globalen Südens handelt. Und wie kommt das? Erstens lässt sich zeigen, dass sich Geschlechtervorstellungen im Sport an einem historisch bedingten westlichen und weißen Weiblichkeitsideal orientieren. Und dieses Weiblichkeitsideal liegt der Geschlechtersegregation zugrunde. Die Entstehung der Leistungsklasse Geschlecht steht in unmittelbarem Zusammenhang mit bürgerlich-westlichen und damit immer schon mit Weißsein verbundenen Geschlechternormen. Und diesen mit Weißsein und mit bürgerlichen Werten verbundenen Geschlechternormen liegt nicht nur die Idee der Geschlechterdifferenz, einer eindeutigen Differenz zwischen Männern und Frauen zugrunde, sondern dieses Frauenideal besagt auch, dass Frauen grundsätzlich weniger leistungsfähig und weniger robust sind als Männer. Mit anderen Worten, jenseits von Geschlechterdifferenz ist auch die Geschlechterhierarchie in diesem westlichen Geschlechternormenideal angelegt. Die Körper nicht weißer Athletinnen werden, wie unter anderem zwei US-amerikanische Autorinnen, es handelt sich um Katrina Karkazis und Rebecca Jordan Young, zeigen, als auch Sine Magubane, ich hoffe, dass ich ihren Namen richtig ausspreche. Die Körper, wie diese Autorinnen zeigen, werden die Körper nicht weißer Athletinnen unter Rekurs auf eben dieses historisch bedingt westlich-weiße Weiblichkeitsideal als deviante, also abweichende Frauenkörper konstruiert. Die US-amerikanische Sporthistorikerin Susan K. Kahn hat in ihren Arbeiten aufgezeigt, wie dies eben zu permanenten Ausschlüssen und Marginalisierungen von Athletinnen of Color oder von schwarzen Athletinnen geführt hat. Und man kann sowas, diesen Blick auf schwarze Körper, auf schwarze Athletinnenkörper, auch aktuell immer wieder beobachten, wenn es um Berichterstattung über Serena Williams geht. Serena Williams beispielsweise ist auch am Anfang immer wieder unter Verdacht gestellt worden, sie sei ja gar keine Frau, also sie sei ein verkleideter Mann. Das heißt, Körper nicht weißer Athletinnen sind eigentlich immer schon verdächtig. Dies gilt darüber hinaus in besonderem Maße aber für Körper von Athletinnen of Color und von schwarzen Athletinnen aus Ländern des globalen Südens. Sie werden nicht nur ausgehend von dem eben angesprochenen westlichen Weiblichkeitsideal als deviante Körper konstruiert, wie die eben schon erwähnten Katerina Karkazis und Rebecca Jordan Young zeigen, geschieht dies auch durch die Konstruktion von Intersexualität, in Anführungsstrichen, als ein primär in Ländern des globalen Südens zu findendes Phänomen. Die sogenannte Intersexualität, die dann diesen pathologisierenden Terminus nochmal ausdifferenziert in der Medizin in Disorders oder Differences in Sexual Development. Diese Idee der Intersexualität wird aus so einer kolonialen oder neokolonialen Perspektive als ein vormodernes Relikt in Ländern des globalen Südens gewertet. Also als ein Zeichen für eine rückständige Medizin beziehungsweise für eine rückständige Wissenschaft in Bezug auf Gender Issues. Das heißt, die Tatsache, man entdeckt irgendwo, man geht davon aus, im globalen Süden kommt das Phänomen Intersexualität öfter vor, weil sich dort bestimmte moderne Medizin des Westens nicht durchgesetzt haben oder noch nicht rezipiert worden sind. Karkazis, Jordan Young zeigen in ihren Arbeiten sehr eindrücklich, dass und wie Mediziner und Medizinerinnen, die für die IAAF arbeiten, in ihren Debatten über die aktuellen Geschlechterverifikationsverfahren eben dieser kolonialen Logik und den damit verbundenen westlich-eurozentrischen Mediendiskurs folgen. Dass es sich dabei bei der Zuschreibung, eine Person sei intersexuell, um eine pathologisierende Zuschreibung handelt, die nur dadurch entstehen kann, dass von einer eindeutigen Zweigeschlechtlichkeit überhaupt ausgegangen wird, bleibt dabei gänzlich unhinterfragt. Und genau diese, also in diesen Regularien der IAF zeigt sich die Verankerung in diesen Diskursen unter anderem darin, dass die IAF jetzt einen Passus eingeführt hat, der besagt, dass sämtliche Untersuchungen und Durchführungen der Geschlechtstests als auch der medizinischen Behandlung bei der IAF liegt. Und es finden sich Formulierungen in den Regularien, die feststellen, dass bei nationalen Organisationen ein, und ich zitiere, lack of understanding and lack of resources anzunehmen ist. Ja? Also die Idee, naja, es gibt da irgendwo nationale Verbände, die können unsere Medizin, die können unsere Praktiken nicht umsetzen. Es lässt sich an dieser Stelle also festhalten, dass die aktuellen Regularien der IAF in der gleichen Logik verhaftet bleiben wie die seit den 1960er Jahren etablierten Geschlechtertests. Allerdings, und dies ist wichtig zu notieren, verschieben sich erneut eben die Weiblichkeitskriterien und Momente der Diskriminierung werden angesichts der beschriebenen Menschenrechts- und Inklusionsrhetorik subtiler. Ich habe jetzt einige Aspekte noch gar nicht angesprochen bei diesen Regularien. So ist es nämlich zum Beispiel interessant, dass auf der Grundlage der neuen Studie im Auftrag der IAF nun die Entscheidung getroffen worden ist, dass dieser Testosteronwert von 5 Nanomol nur in den Laufwettbewerben zwischen 400 Metern und einer Meile gelten. Interessanterweise aber beispielsweise nicht im Kugelstoßen, nicht im Speerwerfen, nicht im Hochsprung. Und das ist insbesondere deshalb interessant, weil die Regularien auf diese Art und Weise ermöglichen, dass Casta Semenya aber nicht mehr an den Start geht, außer sie unterzieht sich eben einer Hormontherapie. Darüber hinaus behält die IAF sich vor, Anpassungen im Zweifelsfall für andere Disziplinen vorzunehmen. Und aus meiner Perspektive, was sich da beobachten lässt, ist einfach der Versuch, Diskriminierung zu minimieren und somit die Aufmerksamkeit irgendwie wegzuziehen. Ja? Und man hält sich aber im Grunde genommen alles Weitere offen. Und damit möchte ich zum dritten Teil meines Vortrags kommen, indem ich zunächst einen Blick auf das Prinzip der Chancengleichheit werfe und dann einige Vorschläge skizziere, wie die Leistungsklasse Geschlecht eventuell erneuert, eventuell abgeschafft oder auch reformuliert werden kann. Und ich denke, was deutlich geworden ist, ist, dass das Prinzip der Chancengleichheit immer wieder herangezogen wird, um die Geschlechtersegregation sowie Praktiken eben der Geschlechterverifikation zu legitimieren. Autorinnen, die sich mit den Geschlechtertests und den Leistungsklassen des Sports auseinandersetzen, machen zum einen darauf aufmerksam, dass die Geschlechtersegregation die Vielfalt innerhalb der Geschlechtsgruppen ausblendet. Und ich habe dies eben schon angedeutet, in der Leistungsklasse der Männer beispielsweise werden variierende Testosteronwerte nicht berücksichtigt. Darüber hinaus aber kritisieren eben die Autorinnen auch, dass beispielsweise sportartspezifische Kriterien eigentlich kaum Berücksichtigung finden. Also man könnte, ne, das ist dieses typische Beispiel, beim Basketball spielt sicherlich die Körpergröße eine immense Rolle. Das kann man auch fürs Hürdenlaufen nehmen. Man könnte auch einfach, egal ob das bei den Männern oder Frauen, wenn wir bei diesen Klassen bleiben, könnte man auch die Höhen der Hürden einfach mal variieren. Darüber hinaus lässt sich auch feststellen, dass zum Beispiel körperliche Vorteile, wie sie zum Beispiel Usain Bolt oder Michael Phelps haben, überhaupt nie problematisiert werden. Ja, es gibt dann irgendwie auch Analysen, die zeigen, wie große Hände Michael Phelps hat und warum der irgendwie, wer weiß, wie durchs Wasser flügt und so weiter und so fort. Aber da kommt niemand auf die Idee, das als ein Kriterium anzuführen, wie man denn eigentlich oder ob das oder überhaupt zu fragen, ist das noch Chancengleichheit? Noch viel grundlegender formulieren die Autorinnen Cheryl Cookie und Shari Dworkin ihre Kritik an der Idee der Chancengleichheit. Sie sagen nämlich, dass ein Level Playing Field oder Chancengleichheit eigentlich grundsätzlich eine illusorische Idee ist. Ein Illusory Goal, schreiben sie. Die Vielzahl an leistungsbestimmenden Faktoren kann, so argumentieren die beiden, kaum ausreichend berücksichtigt werden, um Wettkämpfende in faire, ihren natürlichen körperlichen Voraussetzungen entsprechende Leistungsklassen einzuteilen. Und ferner problematisieren sie eben das Ausblenden historisch-sozialer Ungleichheiten, die im Sport agierenden Körper formen. Also das heißt überhaupt die Frage, was macht eigentlich beispielsweise das mir zur Verfügung stehende Material aus? Ja, welche Formen von Ernährung sind mir möglich? Welche Trainingsbedingungen habe ich? Wie bin ich aufgewachsen? Ja, es gibt tausende Elemente, die irgendwie bestimmen, in welcher Weise ich im Sport erfolgreich sein kann und die meine Leistungsfähigkeit beeinflussen. Mit anderen Worten, nicht nur die Vorstellung einer eindeutigen Geschlechterdifferenz, wie ich sie am Anfang skizziert habe, ist in der Perspektive dieser Autorinnen ein Mythos, sondern auch die Vorstellung einer irgendwie möglichen Chancengleichheit. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Autoren und Autorinnen, die vor diesem Hintergrund sagen, dann müssen wir uns irgendwie was Neues überlegen oder was anderes überlegen, was machen wir dann eigentlich mit diesen Leistungsklassen. Und ich möchte hier in aller Kürze ein paar Ideen skizzieren. Eine erste Idee ist die von geschlechterheterogenen Teams. Der Soziologe André Markowitz plädiert dafür, insbesondere in Teamsportarten wie Fußball, Basketball, Handball und so weiter, nicht länger geschlechterhomogene Teams zu bilden, sondern vermehrt Mixteams. Dies bietet die Chance, so schreibt er, das starre Denken in Männer- und Frauensport aufzulösen. Eine Frage, die Markowitz allerdings offen lässt, ist die, ob nicht dennoch die Gefahr bestünde, dass dann einfach weiterhin, genauso wie wir das jetzt in Mixed-Teams haben, ja, bestimmt wird, es sind zwei Männer, zwei Frauen. Ja? Also ist es damit möglich, überhaupt diese Idee von Geschlechtersegregation zu überwinden? Ein zweiter Vorschlag, der in letzter Zeit immer wieder aufgetaucht ist, ist der der Etablierung einer dritten Geschlechtskategorie oder einer dritten Kategorie. Und jemand, der auch dafür plädiert hat, ist der Sportmediziner Stéphane Bermond, der interessanterweise aber die Studie veröffentlicht und durchgeführt hat, die jetzt zu den neuen Regularien der IAF geführt hat. Also das finde ich durchaus interessant. Er sagt, eine dritte Kategorie ist denkbar. Seine These ist, die Öffentlichkeit sei noch nicht so weit. Ich halte diesen Vorschlag für grundsätzlich problematisch, weil es eigentlich dazu führen wird, dass es eine dritte Kategorie von quasi Exoten und Exotinnen gibt. Das heißt, es wird eine Besonderung von Personen geben und das heißt nicht, dass es minder diskriminierend ist. Allerdings muss ich betonen, in dem Moment, in dem es eine Kategorie wäre, in der Personen freiwillig starten können, so wie es beispielsweise Non-Binary-Personen fordern, eine eigene Kategorie, also Personen, die sich weder als Männer noch als Frauen verstehen, dann finde ich, ist es was anderes. Aber in dem Moment, in dem die IAF oder das IOC sagt, du gehörst weder in die Kategorie Frau noch in die Kategorie Mann, wir packen dich in die dritte Kategorie, das halte ich für gefährlich. Dann gibt es noch eine ganze Fraktion, die über noch was ganz anderes nachdenken, die nämlich sagen, okay, anstatt über Geschlecht als Leistungsklasse nachzudenken, möchten wir diese auflösen. Und sie argumentieren für ein gänzlich anderes Klassifizierungssystem, entweder orientiert an sportartspezifischen Kriterien oder ein Kriterium, das dabei aufkommt, ist die sogenannte Lean Body Mass. Und die Lean Body Mass ist quasi die fettfreie Körpermasse oder die magere Körpermasse. Und man geht davon aus, dass Personen mit einer höheren Lean Body Mass gegeneinander antreten sollten und jene mit einer geringeren. Und darüber hinaus wäre es dann noch zusätzlich möglich, Körpergröße oder andere sportartspezifische Kriterien zu berücksichtigen. Zwei Autoren, die dafür plädieren, sind Rosalind Carey und C. Obel. Wer sich dafür interessiert, ich denke, unter den Namen finden Sie da durchaus etwas. In eine ähnliche Richtung, aber noch ein bisschen weiter gehen, Claudio Tamburini und Torbjörn Tantje. Sie plädieren auch für die Abschaffung der Geschlechtersegregation und sie wollen eigentlich nur Gewichts- und Körpergrößenklassen einführen. Und an ihrem Ansatz ist kritisiert worden, ja, dass aber wahrscheinlich das Resultat wäre, dass eigentlich Personen, die jetzt bei den Frauen starten, gar nicht mehr im Hochleistungssport vorkämen. Und daraufhin haben die beiden das sogenannte Bio-Amazon-Project gegründet oder nicht gegründet, also einfach gedacht. Und sie stellen dabei die Frage, inwiefern es nicht dem in Anführungsstrichen genetisch benachteiligten Geschlecht bei gemeinsamen Wettkämpfen erlaubt sein sollte, mit Hilfe gentechnologischer Verfahren diesen Nachteil wettzumachen und so ihren Körper den, erneutes Zitat, Marktanforderungen des Sports anzupassen. Also keine geschlechtersegregierten Wettkampfklassen, dafür aber getunte, legal gedopte Körper. Ist was sehr Utopisches, aber ich finde immer wieder auch spannend, darüber nachzudenken. Ein letzter Aspekt, den ich ansprechen möchte, ist, dass es dann wiederum Autoren und Autorinnen gibt, die Abstand nehmen, davon überhaupt irgendwie weiter über Leistungsklassen nachzudenken, über neue Leistungsklassen, sondern die sagen, ja, wir müssen mal gucken, ob sich neue Leistungsklassen, andere Leistungsklassen lohnen. Und zwar stellen sie in den Fokus, dass es eigentlich um einen geschlechterinklusiven Sport gehen sollte. Wenn man die Idee, dass die Chancengleichheit eigentlich per se ein Mythos ist, ernst nimmt, dann ist es auch gar nicht mehr wert, genauer darüber nachzudenken, was für Leistungsklassen man genauer etabliert, sondern erstmal vielleicht zu überlegen, okay, an welchen Stellen diskriminiert Sport denn eigentlich? Und das, was die Autoren und die Autorinnen, die quasi in diese Richtung denken, in den Vordergrund stellen, ist, an welchen Stellen eröffnet der Sport Möglichkeiten, dass Männer, Frauen, Trans, Interpersonen gemeinsam Sport treiben, dass es Wettbewerbe gibt, die erstmal inklusiv sind. Und ich finde das erstmal auch einen sehr interessanten Ansatz. Die Forscherin Erin Poutsouvis, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, die argumentiert in eine ähnliche Richtung. Und sie sagt, eine Möglichkeit wäre, erst einmal sämtliche Formen der Geschlechtertests und der Geschlechterverifikation abzuschaffen, um soziale Ausschlüsse aufgrund von Geschlecht zu vermeiden und erstmal Personen die Möglichkeit zu geben, sich je nach ihrer Geschlechtsidentität einfach in einer Leistungsklasse anzumelden bzw. dort zu starten. Das war jetzt so ein bisschen ein Run durch verschiedene Ansätze. Ich möchte damit zum Schluss meines Vortrags kommen und zu meinem vierten Punkt, nämlich eine Reihe von Fragen eröffnen, die ich für spannend halte. Ich glaube, wenn ich mich in diesen Ansätzen verorten müsste, worüber denken wir eigentlich nach, dann geht es mir auch erstmal darum, über einen geschlechterinklusiven Sport nachzudenken. Mir scheint es wichtig zu überlegen, wie ist ein Sport für alle Geschlechter möglich? Und mir scheint es auch wichtig, dass wir in Zukunft weniger über die Idee der Chancengleichheit nachdenken, als vielleicht vielmehr darüber, wie ein gerechter Sport aussehen kann. Und was bedeutet eigentlich oder was kann Gerechtigkeit im Sport bedeuten? Und wie muss sich gegebenenfalls auch Sport verändern, damit er eventuell gerecht wird? Und all das sind aus meiner Perspektive sehr grundlegende Fragen, das ist mir völlig klar, die ich aber für bedeutsam halte. Und um zumindest in Ansätzen eine Antwort darauf zu finden, wie eigentlich der Leistungssport und Wettkampfsport Schritt für Schritt weniger diskriminierend gestaltet werden kann, müssen wir genau darüber nachdenken. Ich danke Ihnen und euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit.
Ja, spannende Frage. Auf den Weg gegeben hat die uns die Sportsoziologin Caroline Heckemeyer von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Wenn euch das Thema interessiert und ihr noch mehr dazu wissen wollt, dann werft mal einen Blick auf unsere Homepage. Da findet ihr einen Link zu dem Buch, das Caroline Heckemeyer zum Thema geschrieben hat. Leistungsklassen und Geschlechtertests heißt das. 2018 bei Transkript erschienen und Open Access. Also ihr könnt euch das ganz legal und komplett als PDF runterladen. Ja, und ihr findet, das habe ich vorhin schon mal gesagt, auch gegnerische Positionen zu der von Heckemeyer da. Im Hörsaal verabschiedet sich Katrin Ohlner von euch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.